So, ich bitte alle Kinder nach vorne, in die erste oder zweite Reihe. Und wir brauchen auch ein paar Mikrofone, damit die ganze Gemeinde hört, was ihr antworten werdet. Für die Kinder. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht besser ist, wenn ihr Jungs beispielsweise die erste Reihe setzt, dann sehe ich euch nur von hinten. Und ihr könnt mich auch besser sehen und verstehen vielleicht. Wir haben ja zwei erste Reihen, ne? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 17, sagt uns Jesus etwas sehr Wichtiges. Was sagt er uns? Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und deshalb ist die Predigt heute Morgen in erster Linie für unsere Kinder, aber gleichermaßen auch für uns Erwachsene. Nun gleich mal eine Frage an unsere Kinder. Wer von euch hat denn Tiere gern? Auch. Und ich finde das so toll, dass ihr gerade heute ein Lied gesungen habt, unsere kleinen Kinder, wo davon die Rede ist, dass Gott auch Tiere gern hat. Habt ihr denn vielleicht auch ein Lieblingstier? Und jetzt sind die Mikrofone da. Sagt jedes Kind sein Lieblingstier. Clara fängt an.
Hund.
Hund. Weitergeben.
Papagei.
Oh.
Pferd.
Pferd, ja.
Adler.
Adler. Hast du ein Lieblingstier,
Hase.
Hase. Gut.
Mein Lieblingstier.
Das habe ich nicht verstanden. Eine Katze, ja?
Wolf.
Wolf. Okay. Ja, und jetzt die jungen Herren. Ruben, hast du ein Lieblingstier?
Schlange.
Schlange.
Hase.
Hase, ja. Marc?
Ich habe eigentlich mehrere.
Ja.
Gepard und Chamäleon.
Gepard und Chamäleon, okay, gut.
Gepard.
Gepard auch, ja. Und der
Elefant.
Elefant. Okay. Ja, ich habe ja schon gefragt, und das haben wir ja schon bewiesen, dass Gott auch Tiere gerne hat. Kennt ihr denn vielleicht Stellen in der Bibel, die uns das sagen, dass für Gott auch Tiere wichtig sind? Naomi?
Die Arche Noah.
Die Arche Noah, genau. Gott wollte nicht nur Noah und seine Familie retten, er wollte auch Tiere retten vor der Sintflut. Gibt es noch andere Beispiele? Clara?
Ich glaube, wo Jesus in Jerusalem reingeritten ist, auf einem Esel.
Ist er auf einer Eselin geritten, richtig? Und Jesus selber hat im Neuen Testament in der Bergpredigt auch gesagt, dass Gott auch die Spatzen...
Jona mit dem Fisch.
Die Sperlinge wichtig sind. Und die Marie hat gleich mal darauf hingewiesen, die Sache mit Jona und dem Fisch. Und ganz am Ende vom Propheten Jona, im letzten Vers von Kapitel 4, da steht auch, dass Gott sagt, sollte mir nicht die große Stadt Ninive leid tun und noch dazu die vielen Tiere, die dort sind? Hat jemand noch eine Idee? Ich glaube auch ganz am Anfang schon bei der Schöpfung. Da hat doch Gott dem Adam die Tiere zugeführt und der Adam sollte jedem Tier einen Namen geben. Warum glaubt ihr, hat Gott das getan? Ich glaube, wenn man einem Tier einen Namen gibt, dann baut man schon eine Beziehung auf. Gott wollte nämlich, dass die Menschen die Tiere liebevoll behandeln. Naomi?
Also Gott wollte am Anfang, dass die Menschen halt Beziehungen zu den Tieren haben und Freunde finden ihnen.
Ja, genau. Vorhin habt ihr uns ganz viele Landtiere genannt. Es waren auch ein paar Vögel dabei, ich glaube ein Papagei und ein Adler. Aber keiner von euch hat gesagt, dass er einen Fisch besonders gerne hat. Und unsere Kinderpredigt und Kindergeschichte heute handelt gerade von Fischen. Und zwar von Walfischen. Nun ist ja der Walfisch eigentlich gar kein richtiger Fisch, sondern ein Säugetier, aber er ist auch ein Wassertier. Und deshalb nennen wir ihn Walfisch. Kennt ihr denn noch andere Tiere, die auch im Wasser leben, aber keine Fische sind? Ja, bitteschön, Julia. Ja, bitteschön. Ich weiß jetzt deinen Namen gerade nicht. Du meldest dich. Weißt du noch ein anderes Tier? Delfin, okay. Clara?
Seepferdchen.
Seepferdchen, bitteschön. Schnabeltier. Das Schnabeltier, ja. Ganz was Seltenes. Naomi?
Süßwasserkrebse.
Krebse, ja. Ruben?
Goldfische.
Goldfische sind aber auch schon Fische, ne? Marc?
Frosch.
Frosch, ja. Bitteschön.
Seelöwe.
Seelöwe, genau. Die ganzen Seelöwen und Seebären und Robben. Clara?
Biber.
Biber, okay. Pinguine vielleicht. Krokodile. Naja, und Enten und solche sind auch Wassertiere. Da meldet sich noch die...
Tintenfische.
Tintenfische auch, jawohl. Okay, Marie, du bist jetzt die Letzte, die noch was nennt. Muss ich erst mal besprechen. Ja, Ruben?
Krake.
Krake, ja, Krake, Tintenfisch, okay. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wo in der Bibel kommen denn Walfische vor? Ja? Beim Jona, ganz klar. Wo noch? Ja, bitte? Bei der Schöpfung, sehr gut. Am fünften Tag heißt es nämlich, und Gott schuf große Walfische. Jetzt gibt es ja da verschiedene Walfischarten. Welche kennt ihr denn? Ja? Schwertwal, ja. Celeste? Blauwal? Ja, Julia? Pottwal? Ja, noch mehr, die Jungs, bitte. Du wolltest noch was sagen? Okay. Naomi?
Der Walhai.
Der Walhai? Okay. Bitte? Grönlandwal? Ruben? Killerwal. Also ich sehe schon, ihr kennt euch sehr gut aus mit den Walfischen. Jetzt nehmen wir mal den Blauwal. Das ist ja nun überhaupt das größte Säugetier, was zurzeit auf Erden lebt. Habt ihr schon mal einen Wal gesehen? Wie sieht denn der aus? Clara? Blaugräuliche Hautfarbe, ja. Emily, ist das richtig? Wie heißt das kleine Mädchen hier vorne? Du hast dich gemeldet?
Rebecca.
Rebecca. Wolltest du was sagen? Nein. Julia? Der Wal ist ganz dick. Und was meinst du, Marie? Ganz, ganz dick. Und der ist nicht nur ganz dick, der ist auch ganz schwer. Und wenn ich euch jetzt frage, wie schwer ist ungefähr ein Blauwal, weiß das einer? Oh, Harold.
120 bis 130 Tonnen.
Super. Das ist jetzt der Pottwal. Ich habe mich extra noch belesen bei Wikipedia. Pottwal, 120 bis 130 Tonnen. Blauwal, Männchen, ausgewachsen bis 300 Tonnen. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einem Elefanten, du hattest ja, der Adam hatte ja Lieblingstier Elefant, wenn ich mich richtig erinnere. Ein ausgewachsener Elefantenbulle, ein afrikanischer, wiegt 5 Tonnen. Also wie viele afrikanische Elefantenbullen braucht man, um einen 300 Tonnen Blauwal aufzuwiegen? Harold? Na, nicht ganz. 5 Tonnen gegen 200. Ja, 40, genau. Also, wenn man sich vorstellt, unser Raum, unsere Kapelle hier, wäre ein großes Aquarium, da würde ein Blauwal nicht hineinpassen. So, und jetzt kommt eure Kindergeschichte. Jesus selbst hat ja, als er auf Erden lebte, auch immer gerne Geschichten erzählt, die Gleichnisse. Zum Beispiel auch das Gleichnis vom verlorenen Schäfchen. Und ich glaube, das konnten auch alle Kinder, die damals um ihn drumherum waren, gut verstehen. Und die Geschichten von Jesus, die hatten auch immer einen tiefen Sinn, eine wichtige Bedeutung für unser Leben. Und so ist das auch heute bei unserer Geschichte. Es war im Jahre 1985. Da habt ihr also alle noch nicht gelebt. Aber wir Erwachsenen, wir waren schon da. Und damals ging diese Geschichte durch die ganze Presse. Mit anderen Worten, das stand sogar in der Zeitung. Die Geschichte spielt in der Beringsee. Die Beringsee ist das Meer nördlich von Russland und das reicht bis fast zum Nordpol hoch. In der Beringsee im Winter ist es bitterkalt und fast die ganze Beringsee war zugefroren. Dort oben im Eismeer schwamm eine Walfischschule. Was ist denn das? Gehen denn die Walfische auch zur Schule? Was meinst du, Clara?
Eine Gruppe von Walen.
Eine Gruppe von Walen, genau. Wie viele seid ihr denn in der Klasse ungefähr, Ruben? Wie viel seid ihr in eurer Klasse? Wie viel? 12 oder noch mehr bei euch? 21. 21? Ja. Und Celeste?
30.
30 sogar. Naomi?
20.
20. Und jetzt noch du? Wie? 18. Ja, Julia? 24. Und du?
21.
Also sagen wir mal, das war eine Walfischschule von vielleicht ungefähr 20 Tieren. Die schwammen also immer in der Gruppe zusammen. Aber das Leittier von der Gruppe, das war ein bisschen verwirrt und führte die Herde immer tiefer in das Packeis hinein, anstatt ins offene Meer. Schließlich fand das Leittier noch ein Loch in der Eisdecke. Das war wichtig, denn weil Walfische ja Säugetiere sind, müssen sie immer zum Luftholen auch mal auftauchen. Was machten die Walfische jetzt? Sie bildeten einen Kreis und schwammen immer im Kreis herum, sodass jedes Tier einmal an dem Luftloch vorbeikam, damit sie atmen konnten. Das war ein ganz besonderes Schauspiel und das haben auch die Leute vom Ufer und auch aus der Luft beobachtet. Es leben ja da oben am Nordmeer auch Menschen. Wie heißen die? Ja, Clara? Eskimos. Die liefen also alle am Ufer zusammen und wollten den Tieren gerne helfen. Aber wie? Zuerst versuchten sie es mit ihren Fischerbooten. Aber sie kamen gar nicht durch das dicke Packeis hindurch. Dann wurde ein Eisbrecher eingesetzt. Ein Eisbrecher, das ist ein ganz starkes Schiff, das hat vorne so eine Fräse und das machte jetzt einen Weg frei von dem Luftloch bis hinaus ins offene Meer. Und so wollte man den Walfischen helfen. Aber die Walfische kümmerten sich überhaupt nicht um den Fluchtweg. Sie waren damit beschäftigt, immer um ihren Mittelpunkt herumzuschwimmen und Luft zu holen. 3 Tage vergingen. Die Walfische wurden schon immer schwächer und konnten immer langsamer auftauchen, um Luft zu holen. Aber kein einziges Tier benutzte den Fluchtweg. Da wurde ein Meeresbiologe hinzugezogen. Was ist das für einer? Ein Meeresbiologe hat studiert und auch viel geforscht und kennt sich nun ganz besonders gut aus mit Meerespflanzen und auch mit Meerestieren. Und der sagte, das ist ja ganz klar, die Tiere können nicht erkennen, dass da ein Ausweg für sie da ist. Sie kreisen immer um ihren Lebensmittelpunkt herum, dieses Loch, und nehmen die Rettung überhaupt nicht wahr. Man müsste es ihnen in ihrer Sprache klar machen. Das war ja nun ein echtes Problem, denn wer spricht denn die Sprache der Walfische? Aber der Meeresbiologe wusste Rat. Er hatte nämlich Walgesänge aufgenommen auf einem Tonband. Das sind ganz hohe Töne, womit sich die Walfische untereinander verständigen. Und diese hohen Töne, diese Unterwassermusik, die brachte man jetzt an das Ende von dem Fluchtweg, wo es ins offene Meer hinausgeht. Und siehe da, Walfische können sehr gut hören, besser als Menschen. Das Leittier hörte diese Töne und führte seine Herde sicher durch die Fahrrinne ins offene Meer hinaus. Die Geschichte für die Walfische ist also gut ausgegangen. Jetzt weiß ich nicht, unsere ganz kleinen Kinder, die sind eigentlich so artig, die könnten sich zu ihren Eltern setzen, wenn sie wollten. Sie dürfen aber auch hier vorne bleiben, denn jetzt kommen wir zu der Deutung der Geschichte. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Wir stellen fest, die Walfische sind in großer Gefahr, in Lebensgefahr, aber sie merken es gar nicht. Sie schwimmen immer um ihr Atemloch herum. So lange denken sie, wie wir dieses Loch haben, ist alles in Ordnung. Und so geht es auch uns Menschen. Wir alle sind Sünder. Wir alle haben diese Krankheit, die da Sünde heißt, und diese Krankheit führt zum Tode. Und genau wie die Walfische können wir uns nicht selber helfen. Und auch wir kreisen alle im täglichen Trott um unser Luftloch, um unseren Lebensmittelpunkt. Und jetzt frage ich euch, wer steht denn für die Menschen meistens im Mittelpunkt? Ja, bitte? Na, das wäre schön. Das wäre sehr schön, wenn Gott bei allen Menschen im Mittelpunkt stünde. Aber bei den meisten Menschen hier auf dieser Ehe steht nicht Gott im Mittelpunkt. Ruben? Auch nicht. Satan auch nicht. Naomi?
Der Alltag und die Arbeit.
Alltag und Arbeit, da kommen wir der Sache schon mal näher. Das ist dieser Trott, in dem wir alle stecken. Aber wer für uns ist denn am wichtigsten? Schwere Frage. Wer könnte das sein? Julia? Nein, nicht Gott. Das wäre schön, wenn Gott im Mittelpunkt stünde. Was meinst du, Harold?
Ich glaube, dass jeder für sich selbst im Mittelpunkt ist.
Absolut richtig. Jeder für sich selbst steht im Mittelpunkt. Das ist das eigene Ich. Wir denken nämlich, wir schaffen das. Und das hört man ja zurzeit sogar in den Nachrichten. Wir schaffen das. Wir schaffen das alleine. Wir werden mit unseren Problemen alleine fertig. Wir werden auch mit unseren Fehlern und Schwächen alleine fertig. Und wenn nicht, dann haben unsere Mitmenschen eben Pech gehabt und müssen mit unseren Fehlern und mit unserem schlechten Charakter leben und darunter leiden. Habt ihr das auch schon einmal bemerkt, wie unser Ich gerne im Mittelpunkt steht? Frage ich jetzt mal die Kinder. Ist das den Kindern schon aufgefallen, dass da ein Ich ist? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir stellen uns jetzt mal vor, hier vorne sitzen 10 Kinder und ich habe 9 Kekse. Und es handelt sich um ganz harte Nusskekse, man kann die nicht teilen. 10 Kinder und 9 Kekse. Wer möchte denn gerne der eine sein, der keinen Keks kriegt? Der Ruben? Du auch? Das finde ich ja toll. Du auch? Julia? Okay, da muss ich ja feststellen, ihr habt schon wahnsinnig viel von Jesus gelernt. Weil normalerweise ist das so, jeder möchte auch gerne einen Keks haben. Keiner möchte der eine sein, der da verzichtet. Noch ein Beispiel. Jetzt nehme ich mir mal die Julia als Beispiel. Die Julia hat etwas Schönes gemacht. Etwas sehr Schönes. Und das sieht auch der Papa. Und dann lobt er dafür die Clara. Wie geht's dir denn da, Julia? Schlecht. Das findet man nicht ganz so toll. Und ich glaube, das kann genauso gut Erwachsenen passieren. Auch wir erwachsenen Menschen haben sehr oft Probleme mit unseren Gefühlen. Wenn wir uns unverstanden fühlen, wenn wir uns übergangen fühlen, wenn wir uns zu Unrecht beschuldigt fühlen oder wenn ein anderer im Beruf oder bei euch Kindern in der Schule dem anderen eine gute Idee klaut und der wird dann dafür gelobt oder in der Arbeit kriegt der vielleicht noch eine Lohnerhöhung für meine gute Idee. Das finde ich nicht so schön. Und wie wir uns dann fühlen, das gibt uns so einen kleinen Schimmer, dass da ein Ich ist. Ein Ich, was gerne im Mittelpunkt stehen möchte. Und ein Ich, was auch gerne Recht haben möchte. Da gibt es nur ein Problem. Alle Menschen haben ein Ich und alle wollen Recht haben. Und so kommt es zu den größten Streitereien. Das Ich findet für die eigenen Fehler auch leicht eine Entschuldigung. Für die Fehler vom Nächsten nicht so sehr. Und jetzt haben wir alle wirklich ein ganz großes Problem. Wir Menschen können nämlich unser Ich nicht selber aus dem Herzen rauswerfen. Das Ich kann sich nicht nehmen und selber aus dem Herzen rauswerfen. Wir können unser innerstes Wesen nicht zum Guten verändern. Wir können höchstens äußerlich etwas verändern. Also wir können die Zähne zusammenbeißen und so tun, als ob uns das nicht stört. Und wir können die Zähne zusammenbeißen und nicht zurückschimpfen. Aber innerlich, da kocht es vielleicht. Kinder, wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen Hilfe von außen. Aber solange, wie wir um uns selber kreisen, nehmen wir die Rettung von außen gar nicht wahr. Wie die Walfische schwimmen wir im täglichen Trott. Aber das Gute ist, es gibt Hilfe für uns. Gott sieht das nämlich schon lange, dass die Menschen sich in eine Lage gebracht haben, aus der sie alleine keinen Ausweg finden. Und so hat Gott einen Retter geschickt. Und ich glaube, ihr wisst, wer das ist. Wer ist das? Julia. Das ist Jesus. Denn es musste einer sein, der unsere Sprache spricht, wie bei den Walfischen. Aber in der Geschichte musste der Meeresbiologe nicht selber auch ein Walfisch werden, damit er helfen konnte. Jesus aber hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um ein Mensch zu werden, wie wir, um uns zu erlösen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie ging es denn Jesus, als er noch im Himmel war? Julia, gut ging's ihm, ja. Noch etwas genauer vielleicht. Ja, Julia? Na, viel besser als hier unten, das stimmt auf jeden Fall. Was gibt's denn noch im Himmel? Ja, bitte? Ja? Engel. Und was haben die Engel gemacht? Clara?
Sie haben ihm gedient.
Sie haben ihm gedient. Sie haben ihn gelobt, haben Lieder gesungen für ihn. Sie haben ihn angebetet. Und jetzt kommt Jesus aus dieser Herrlichkeit des Himmels herab auf unsere Erde und wird ein hilfloses Baby. Und jetzt frage ich euch, wer von euch schläft denn zu Hause in einer Holzkrippe? Oder in einer Holzkiste, wo schön noch Stroh drin ist? Keiner schläft da drin von uns. Und wer musste denn als Baby schon fliehen, weil ihm auch nach dem Leben getrachtet wurde? Es gibt ja heute viele Flüchtlinge auf der Welt, wo auch Kinder mit dabei sind und Babys mit dabei sind. Und die sind auf der Flucht. Und Jesus kann auch diese Menschen verstehen, aus eigener Erfahrung, wie das ist. Und wer von euch ist denn schon einmal für eine gute Tat so richtig beschimpft worden? Naomi?
Ich war schon mal beschimpft worden, und zwar richtig.
Richtig. Und dabei hattest du was Gutes getan. Ja. Und wie fühlt man sich da?
Blöd.
Blöd. Mies fühlt man sich da. Und Jesus ist das Laufen passiert. Immer wenn er mit Sündern und Zöllnern zusammen war und freundlich mit denen umgegangen ist, da gab es da Leute, die haben ihn genau deshalb angeklagt und beschimpft. Und wer von uns ist denn schon einmal von seinen besten Freunden im Stich gelassen worden, gerade als wir sie so nötig brauchten? Jesus hat auch das erfahren und kann auch da mit uns mitfühlen. Das alles hat er auf sich genommen, weil er euch und uns so sehr lieb hat. Der Meeresbiologe, der hätte ja nicht nur selber ein Walfisch werden müssen, der hätte auch für die Walfische sterben müssen, um sie zu retten. Und da merken wir, dass die Walfischgeschichte nur ein schwaches Bild ist. In Wirklichkeit ist die Liebe Gottes zu uns viel, viel größer. Jesus spricht unsere Sprache. Er spricht aber auch die Sprache Gottes. Und das ist die Sprache der Liebe. Und Jesus wünscht sich von uns nur eines. Oder zwei Sachen. Zwei Sachen wünscht er sich. Er wünscht sich, dass wir seine Liebe annehmen. Und er wünscht sich, dass wir ihn zurücklieben. Die Erwachsenen wissen vielleicht, und vielleicht sogar einige von uns Kindern, dass es einmal eine Zeit gab, wo kleine Kinder Predigten gehalten haben für Erwachsene. Und heute Morgen wird es jetzt so sein, dass unsere Kinder uns einen kleinen Abschnitt aus dem Wort Gottes vorlesen. Und zwar aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel. Und zwar nach der Übersetzung, nach der guten Nachricht in heutigem Deutsch. Und wir wollen das jetzt mal mit ganz frischen Ohren hören und neu über die Liebe Gottes staunen. Und da fängt die Naomi an.
Ich lese aus dem Johannesevangelium, den Kapitel 1, Vers 1 bis 9. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Und ohne das Wort, ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich in ihm verschlossen. Es trat einer auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist.
Und jetzt wird uns die Clara noch einmal denselben Textabschnitt vorlesen, aber sie wird für das Wort immer Jesus Christus einsetzen.
Ich lese auch aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, 1 bis 9. Am Anfang war Jesus Christus, und Jesus Christus war bei Gott, und in allem war er Gott gleich. Vom Anfang an war er bei Gott. Alles wurde durch Jesus Christus geschaffen, und ohne Jesus Christus ist nichts entstanden. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Es traf einander auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur auf das Licht hinweisen, das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun in allen Menschen leuchtet, ist er, Jesus Christus, der das Wort ist.
Dankeschön. Und die Celeste liest uns jetzt weiter vor.
Ich lese aus der Johannesevangelium Kapitel 1, 10 bis 14. Er, das Wort, Jesus Christus, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden, und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, Jesus Christus, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, in seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet.
Dankeschön. Ja, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Ich kannte sonst immer die Luther-Version oder die Schlachter-Version und habe das auch mit neuen Ohren gelesen. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in Jesus Christus begegnet. Das ist das Evangelium. Amen.